Ich begrüße am Telefon heute Martin Glasenapp, der früher bei Medico International gearbeitet hat, heute für die Bundesvorsitzende der Partei Die Linke, Katja Kipling, tätig ist und der immer noch bei dem Thema Türkei und jetzt auch Afrin engagiert ist. Das Thema ist ein bisschen überstrahlt am Wochenende durch die Freilassung von Deniz Yücel, was als großer Erfolg gefeiert wird, aber gleichzeitig passieren im Hintergrund und jetzt eben der Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit entzogen ganz andere Dinge in der Türkei. Ich denke dabei neben dem nun schon 4 Wochen andauernden Vernichtungskrieg Erdogans gegen die nordsyrische Provinz Afrin auch an die Tausenden von politischen Gefangenen in der Türkei und an die noch immer inhaftierten 153 türkischen Journalisten.
Ja, das ist richtig. Erstmal muss man natürlich sagen, dass das gestern jenseits aller Ereignisse in der Türkei selbst und auch natürlich das, was in Afrin passiert, ein großer Tag der Freude war. Es ist wunderbar, dass Deniz Yücel nach einem Jahr Haft freigekommen ist. Ich finde, das ist auch ein großer Erfolg des Freundeskreises von Deniz Yücel und all der Aktivisten, Intellektuellen, auch der Zivilgesellschaft, die hier wirklich in Deutschland Druck gemacht haben. Selbst die Springerpresse hat ja sehr großen Druck ausgeübt, dass Deniz Yücel freikommt. Und ich glaube, da können wir uns alle freuen. Aber man muss es natürlich auch ein bisschen politisch einordnen. Und was ist das für ein Erfolg, wenn eine politische Geisel, die Deniz Yücel nun ganz zweifellos war in der Türkei, aus einem NATO-Land befreit wird oder freikommt? Eigentlich eine Selbstverständlichkeit, dass jemand, der dem nichts vorgeworfen wurde, der aus rein politischen Gründen inhaftiert wurde, nicht sozusagen ausreisen kann. Und deswegen ist natürlich dieses ganze Jahr ein einziger Skandal und zeigt, dass die türkische Justiz ist nicht unabhängig. Und das Ganze riecht nach einer politischen Übereinkunft. Ob das ein Deal ist und was da drin mit eingeschlossen ist, das wissen wir zurzeit noch nicht. Ich glaube, es beinhaltet vor allem eine bilaterale politische Beruhigung. Deniz Yücel hat für Staatspräsident Erdogan seinen Zweck erfüllt. Er konnte damit Druck ausüben auf Deutschland. Er konnte Druck ausüben, solange er vor allem im Inland seine wirklich beispiellose Repressionswelle durchziehen konnte. Also in keinem Land der Welt, China inklusive, sitzen mehr Journalisten im Gefängnis. Gestern wurden zeitgleich zur Freilassung von Deniz Yücel 6 Journalisten zu lebenslänglicher Haft und Isolationshaft verurteilt, darunter sehr bekannte Schriftsteller und auch Journalisten. Also die Pressefreiheit oder die demokratischen Freiheiten in der Türkei sind existieren nicht mehr. Und ich glaube, das ist so ein bisschen meine Einschätzung, dass es vielleicht 2 Erwartungen seitens der Türkei bezüglich der Bundesrepublik Deutschland gibt. Das eine ist, dass sich die Verhältnisse normalisieren, dass es vielleicht auch wieder Rüstungsgeschäfte gibt, dass hier kurdische Organisationen in Deutschland weiter verfolgt werden. Das war ja ganz auffällig, dass in den letzten Wochen viele Demonstrationen zu Afrin, wo Kurden und Kurdinnen auf der Straße waren, verboten wurden, Fahnen wurden verboten, die YPG-Fahnen wurden verboten, bestimmte kurdische Anmelder bekommen gar keine Demonstrationen mehr genehmigt. Ich glaube, dass das so ein Effekt auch ist, auf den die Türkei setzt. Und das andere ist natürlich ein vielleicht nicht Schweigen, aber doch eine Hinnahme dessen, was die Türkei zurzeit im syrisch-kurdischen Afrin macht.
Was macht sie da eigentlich? Die Operation Olivenzweig wird als Terrorbekämpfung gefeiert in der Türkei sogar. Erdogan hat große Erfolge innenpolitisch damit und außenpolitisch schaut man passiv zu im Allgemeinen, bis auch Frankreich das mal einen kleinen Protest erhoben hat.
Ja, auch Holland hat jetzt protestiert, aber das ist schon richtig, dass der Westen da mehr oder weniger zuschaut. Was macht die Türkei da? Die Türkei sagt, das ist eine Terrorbekämpfung. Das ist völlig absurd. Die Türkei kämpft gegen die YPG. Die YPG ist das Bollwerk gegen den Islamischen Staat gewesen. Die YPG wurde sogar von den Amerikanern unterstützt. Wir sehen ja auch, dass es eine manifeste türkisch-amerikanische Krise gibt, was das syrisch-kurdische Grenzgebiet angeht. Und es da durchaus wirklich harte Konflikte offensichtlich gibt, weil die Türkei sehr eindeutige Forderungen hat. Und was sind die Forderungen der Türkei? Die Türkei bemüht nicht nur neo-osmanische Fantasien, sondern im Sinne von, dass Afrin oder dieses Gebiet eigentlich türkisch ist oder irgendwie ins osmanische Römische Reich ideell gehört, sondern die Türkei setzt auf eine Vertreibung der Kurden in Afrin. Das sagt Erdogan auch ganz öffentlich. Das hat er im ganzen letzten Monat, das ist ja jetzt seit knapp einem Monat, läuft diese Offensive gesagt, dass es um die Vertreibung der dort angestammten Bevölkerung geht und dass es um eine Rückführung der syrischen Flüchtlinge geht. Und wenn man sich so ein bisschen anguckt, was diese ganzen islamistischen Milizen, die jetzt im Zuge dieses Feldzuges auch nach Afrin strömen, da sind ehemalige Al-Nusra-Kämpfer dabei, da sind radikal-islamische Milizen dabei, die in Aleppo gekämpft haben. All diese Leute machen ja auch Videos und sprechen in ihre Smartphones und geben ganz unverblümt zu, dass sie diese Dörfer erobern wollen, dass sie ihre Familien holen wollen, dass sie sich dort ansiedeln wollen. Es gibt auch die Bilder, die wir auch aus früheren Zeiten aus der Türkei kennen, wo kurdische Kämpferinnen getötet werden, geschändet werden, wo sie nackt ausgestellt werden. Es gibt andere Bilder, wo diese islamischen Milizen Alkoholläden kaputt machen, den Dschihad-Gesänge anstimmen und ganz offen sagen, dass es darum geht, die sogenannten atheistischen Kurden zu töten. Und das Letzte, was wir jetzt seit gestern zumindest seit einem Verdacht haben, kurdische Ärzte haben Videoaufnahmen gemacht von Patienten, ist, dass es in der Nähe der türkisch-syrischen Grenze, also im Bergland von Afrin, nicht in der Stadt Afrin, aber näher an die Grenze zur Türkei, einen Einsatz mit chemischen Waffen oder einem Gas gegeben haben soll. Und auch das ist natürlich was völlig Unerhörtes und wo man sich auch fragt, gerade wenn man sich die aktuelle Diskussion anschaut über vermeintlich tatsächliche Giftgasangriffe durch das syrische Regime, wo Frankreich droht mit Intervention, wo es Untersuchungen gibt, wo es immer wieder auch Vorwürfe seitens der USA gibt, wo Menschenrechtsorganisationen wie Medico, aber auch politische Parteien wie die Linke sagen, diese Vorfälle müssen seitens des UN-Sicherheitsrates und von UN-Fachkräften untersucht werden, damit man auch wirklich weiß, was dort passiert ist und das nicht ganz auf der Ebene einer Anschuldigung läuft. Das passiert jetzt sozusagen im Gebiet, wo türkische Truppen aktiv sind oder soll dort geschehen sein. Und es wäre natürlich absolut notwendig, dass auch das untersucht wird, weil der qualitative Unterschied wäre natürlich, wenn das tatsächlich jetzt passiert ist und die Bilder sprechen zumindest erstmal dafür, dass dort eine gasförmige Substanz eingesetzt wurde. Das wäre dann im Zuge eines völkerrechtswidrigen Krieges, was der ja sowieso ist, durch NATO-Truppen. Und die Frage des Zugangs zum Beispiel in dieses Dorf ist auch eigentlich relativ einfach zu regeln. Die Türkei hat Zugang zu diesem Dorf. Das ist unmittelbar an der Grenze und darum wäre es eigentlich auch relativ schnell möglich, da hinzufahren und zu sehen, was dort passiert ist. Ich prophezeie aber, dass das nicht passieren wird und dass es wahrscheinlich eher im Zuge der allgemeinen Nachrichten verleppern wird. Also wir haben eine wirklich manifeste Kriegssituation in Afrin. Es gibt über 200 zivile Tote, das sind so die Zahlen. Ich kann die natürlich auch nicht verifizieren. Die Türkei spricht von über 1000 neutralisierten kurdischen Terroristen, was immer neutralisieren meint. Man sieht keine Gefangenen, man hört diese absurden Zahlen. Die Zahlen von der kurdischen Seite, was getötete Kämpfer angeht, ist wesentlich niedriger. Wir können nicht sagen, welche Zahlen stimmen. Erfahrungsgemäß, wenn man sich ein bisschen mit den syrischen Verhältnissen beschäftigt hat, dann sind die kurdischen Zahlen näher an der Wirklichkeit als die Zahlen der Türkei, wo sie wahrscheinlich auch ein bisschen geschönt sind, aber das kann ich wie gesagt nicht sagen. Auf jeden Fall findet dieser Krieg statt und was man vielleicht noch dazu sagen muss und was das wirklich so verbrecherisch macht, ist, dass die Kurden hier an diesem Punkt auch wieder, und das ist natürlich auch eine historische Erfahrung, die sie haben, zum Spielball von Regionalinteressen werden, zum Spielball von Regionalmächten und auch von Großmächten werden. Wenn man sich die Situation an der türkischen Grenze anschaut, da wo dieses nordsyrische konföderierte Gebiet, diese demokratische Konföderation, wie die Kurden das nennen, andere nennen es Rojava, ist, dann gibt es ja eine Scheidelinie östlich des Euphrats, haben ein bisschen die Amerikaner aufgrund der Unterstützung der YPG im Kampf gegen den IS so ein bisschen die Oberhoheit und die Schirmherrschaft und westlich des Euphrats, also in Afrin, ist das Russland. Russland hat offensichtlich den Luftraum geöffnet für die türkischen Luftangriffe, hat ihn kurz mal geschlossen, hat ihn jetzt wieder geöffnet, hat also ein bisschen die Kurden fallen lassen und hat mit der Türkei offensichtlich einen Deal gemacht, dass die Türkei diesen Krieg führen kann. Bis zu welchem Punkt, das wird man sehen, ob es wirklich so sein wird, dass die türkische Armee in Afrinstadt einmarschiert, halte ich noch immer für eher unwahrscheinlich, aber man weiß das nicht wirklich. Und von seitens Russland ist es sicherlich ein Kalkül, dass Russland möchte, dass Afrin als eine relativ autonome Region innerhalb Syriens, die eine kurdische Selbstverwaltung hat, sich wieder dem syrischen Regime, also Assad, unterstellt. Dagegen wehren sich die Kurden in Afrin, sagen aber zugleich natürlich, dass sie Teil des syrischen Staatsgebietes sind, dass sie keinen Separatismus pflegen, sondern dass sie tatsächlich darauf setzen, dass die Souveränität Syriens auch durch das Regime gewährleistet wird und dass sie zugleich ihre Form der demokratischen Selbstverwaltung behalten können. Was man noch zu Afrin wissen muss, ist, glaube ich, um das einschätzen zu können, das ist ein Gebiet, in dem es bis jetzt überhaupt noch nie Krieg gegeben hat. Es ist also eine völlig unzerstörte Region. In dieser Region leben ungefähr 700.000 Menschen, mehrheitlich Kurden, aber auch in Afrin ist das größte jesidische Siedlungsgebiet innerhalb Syriens. Und es sind über 300.000 Flüchtlinge in dieser Region. Die meisten sind aus Aleppo gekommen im Zuge des Bürgerkriegs und der Zerstörung von Ost-Aleppo. Also es leben 1 Million Menschen dort. Es ist eine unzerstörte Region bislang. Seit einem Monat sieht das etwas anders aus. Es ist auch eine landwirtschaftlich wichtige Region. Es ist eine Kornkammer Syriens. Es gibt sehr viele Zitrusfrüchte, der ganze Olivenanbau. Syriens kommt mehr oder weniger aus Afrin. Also es ist auch eine landwirtschaftlich wichtige Gegend und die wird jetzt durch einen Krieg heimgesucht, der einzig und allein den Zweck hat, diese kurdische Selbstverwaltung oder die kurdische Identität in Afrin zu zerstören. Und es ist wirklich in keinster Weise akzeptabel, dass die Bundesregierung, aber auch der Westen und Europa, letztlich auch Russland und die USA, was immer sie jetzt dazu sagen und was für Bedenken sie äußern, das doch letztlich hinnehmen. Das ist wirklich auch nicht nur ein Angriff auf Kurden und Kurdinnen in Syrien, sondern das ist wirklich auch ein Anschlag auf eine mögliche syrische Demokratie, weil wenn man sich das anguckt, was in Syrien im Zuge dieses Bürgerkriegs passiert ist, dann muss man doch sagen, man kann viel kritisieren, möglicherweise auch an den demokratischen Standards in Rojava. Man muss immer verstehen, das ist auch eine Kriegssituation. Aber wenn man das, was die Kurden und Kurdinnen dort gemacht haben, vergleicht mit anderen Gebieten, sowohl die unter der Kontrolle des Regimes sind oder die noch unter der Kontrolle der syrischen Opposition sind, und ich will jetzt gar nicht vom ehemaligen IS-Kalifat anfangen zu sprechen, gibt es dort Religionsfreiheit, es gibt Geschlechtergleichheit, es gibt Formen der Demokratie, es wurde schon gewählt. Also es gibt eine relativ freie Presse, so was möglich ist unter diesen Bedingungen, auch wenn da sicherlich Verbesserungen wünschenswert wären. Also man hat doch ein einigermaßen demokratisches Gemeinwesen unter diesen ganz speziellen Bedingungen des syrischen Bürgerkrieges. Und dass das jetzt angegriffen wird und dass zudem, wie gesagt, was ich am Anfang sagte, diejenigen angegriffen werden, die wirklich im Kampf gegen den IS geblutet haben und ihr Leben gelassen haben, das halte ich für einen wirklichen Skandal.
Ja, also meine Anfangsfrage war ja Terrorbekämpfung oder andere Ziele Erdogans. Terrorbekämpfung würde ja bedeuten, dass man sich mit bewaffneten Einheiten auseinandersetzt. Hier aber wird ein ganzes Volk verfolgt und versucht auszulöschen. Das ist schon im Südosten der Türkei, innerhalb der Türkei passiert. In den kurdischen Gebieten, ganze Städte sind in Schutt und Asche gelegt worden, zumindest die Stadtkerne, wo jetzt auf merkwürdige Weise wieder aufgebaut wird. Aber kurdische Sozialnetzwerke sind zerstört und sollen auch verhindert werden. Das ist kein Kampf gegen Terror, das ist ein Kampf gegen eine ganze Volksgruppe.
Das kann man durchaus so sagen. Zudem, wenn wir die Nachrichten aus Afrin hören, dann ist das ja, was ich ja eben auch schon versucht habe zu sagen, es ist ja nicht so, dass die YPG jetzt als kurdische Miliz diesen Landstrich besetzt hätte. Es gibt eine hohe, hohe Verbindung der Bevölkerung mit ihrer kurdischen Schutzmacht, mit dieser militärischen Schutzmacht. Und das sieht man ja, hat man auch am letzten Wochenende gesehen, da sind ja Zehntausende von Kurden aus ganz Syrien, sogar zum Teil aus dem Nordirak nach Afrin gefahren und haben sozusagen in der Situation des Krieges die Solidarität mit Afrin und mit der Stadt und mit der Bevölkerung und mit dem ganzen Kanton bekundigt. Und was den Terrorvorwurf angeht, es hat bis zum Zeitpunkt des Angriffes seitens der Türkei keinerlei Raketenangriffe oder Übergriffe oder Grenzverletzungen seitens der YPG gegeben. Das gab es einfach nicht. Es hat zwar immer wieder Behauptungen von Erdogan und seinen Sicherheitsministern gegeben, dass das erfolgt sei, aber selbst unter den sehr schwierigen Bedingungen in der Türkei haben Journalisten darüber berichtet, dass die Raketen die grenznahe türkische Städte aus Syrien, also aus Afrin, erreicht haben sollen, höchstwahrscheinlich von türkischem Territorium abgeschossen wurden. Und wir erinnern uns alle noch ein bisschen an die geleakten Telefongespräche vor 2-3 Jahren, wo Geheimdienstmitarbeiter gesagt haben, wir müssen Grenzzwischenfälle provozieren und wir können natürlich auch mal eine Rakete selber abschießen, um dann einen Vorwand zu haben, um in Syrien intervenieren zu können. Also seitens der Regionalverwaltung der Kurden in Syrien gab es keinerlei Angriffe auf die Türkei. Im Gegenteil, man hat eigentlich immer wieder daran appelliert, zu einer gutnachbarschaftlichen Beziehung überzugehen. Dieser ganze Krieg jetzt hat sich ja auch angekündigt. Früher war es üblich, dass man auch aus Afrin über kleine Grenzübergänge in die Türkei konnte und zurück. Es gab immer so einen kleinen Grenzverkehr. Aber jetzt ist ja Afrin auf Seiten der Grenze beziehungsweise durch eine hohe Grenzmauer, die zumeist auf syrischem Gebiet gebaut wurde, komplett abgeriegelt. Also das ist eine Enklave, aus der man eigentlich nicht entkommen kann. Und die einzige Möglichkeit zurzeit, Afrin zu verlassen, ist Richtung Süden, Richtung Aleppo, über das Gebiet des syrischen Regimes.
Dieses Gebiet, du hast es vorher schon angesprochen, die Rojava-Gebiete, die drei Kantone, Afrin, Kobane und Sisri, sind ja eine Insel des Friedens eigentlich gewesen in dieser Hölle des Nahostkrieges. Und diese Insel war durchaus menschenrechtlich, humanitär, in ihrer Sozialstruktur, in dem sozialen Modell, Gesellschaftsmodell Rojava ein bemerkenswertes Experiment. Seit 2012 läuft dort diese basisdemokratische Selbstverwaltung, diese Idee, die eigentlich von Öcalan kommt. Öcalan, dem Führer der PKK, der verbotenen PKK. Diese Verbindung von Rojava zur PKK ist ein bemerkenswertes Fakt und man müsste darüber nachdenken, inwieweit die PKK überhaupt als Terrororganisation noch eingeschätzt werden kann.
Ja, also da gibt es ja sehr unterschiedliche Meinungen zu. Einmal, weil Sie das jetzt gesagt haben, ob das jetzt eine Insel des Friedens ist, Rojava, das sei dahingestellt. Ich würde das eher eine Insel der Vernunft nennen, weil es war natürlich nie friedlich. Es gab, Stichwort der Kampf um Kobane, es gab eine Stadt, die komplett zerstört war. Ich habe die ja gesehen, als ich wenige Tage nach der Befreiung damals in Kobane war. Und natürlich ist es auch eine militarisierte Gesellschaft. Und es hat auch immer wieder Selbstmordanschläge des IS gegeben. Es hat eine hohe Mobilmachung gegeben. Sehr viele junge Leute gehen zur YPG oder schließen sich diesen auch Nachbarschaftskomitees an. Es gibt eine hohe Form von Bewaffnung. Ich würde sagen, das ist Selbstschutz, aber eine Insel des Friedens, das finde ich etwas hochgegriffen. Ich würde tatsächlich sagen, eine Insel der Vernunft. Vernunft warum? Und dann komme ich auch auf die Frage zurück. Vernunft, weil es zum Beispiel, was ich vorhin schon sagte, eine Religionsfreiheit gibt und das in einer Region, in einem Krieg im Nahen Osten, in Syrien, aber auch im Irak, Stichwort Islamischer Staat, wo doch ganz viele Konfliktlinien, die eigentlich einen sozialen Ursprung haben, wenn man zum Beispiel auch in die Ursprungssituation der syrischen Revolution zurückgeht, die ja auch ein Aufstand der Entrechteten und der Armen war, die nicht sozusagen mit diesem Assad-Regime nicht mehr zurande gekommen sind, keine Aufstiegsmöglichkeiten mehr hatten, die keine Form der Partizipation mehr fanden. Also diese ganzen sozialen Verwerfungen und Zerklüftungen sind ja transformiert worden im Zuge dieser ganzen militärischen Auseinandersetzung, im Zuge der Dschihadismus, der nach Syrien und in den Irak gekommen ist, immer mehr zu einer ethnisch-religiösen Auseinandersetzung geworden. Und wenn man sich das anschaut, viel Hass und auch Verachtung und auch Vernichtungswillen in dieser Region vorhanden ist, fahren Sie in den Irak und Sie sehen, was der IS angerichtet hat. Das ist furchtbar, wir wissen das alles, wir sprechen darüber. Aber schauen Sie auch, was die islamischen, beziehungsweise die schiitischen Milizen der Zentralregierung in den sunnitischen Dörfern angerichtet haben. Die haben genauso die Leute gejagt und dafür bestraft, dass sie an das glauben, an was sie glauben. Also es gibt eine sehr hassgeladene, religiös determinierte Auseinandersetzung in dieser Region. Und wenn man sich das alles als Folie anguckt, dann muss man wirklich sagen, dass die Kurden und Kurdinnen und die mit ihnen dort lebenden Bevölkerungen, das sind ja auch assyrische Christen, das sind Jesiden, das sind Aramäer, das sind ja nicht alles nur Kurden und Kurdinnen, dass die es doch geschafft haben, ein vergleichsweise vernünftiges, demokratisches und auch vielleicht ein bisschen egalitäres Prinzip der Selbstverwaltung aufzubauen. Und was das mit der PKK zu tun hat, ja, Sie haben den Namen Abdullah Öcalan gesagt und sicherlich ist Abdullah Öcalan auch in den kurdischen Regionen von Syrien ein sehr bekannter Mann und diese Idee einer demokratischen Selbstverwaltung, die den alten Traum der kurdischen Unabhängigkeit eigentlich verwirft und sagt, der nationale Staat ist nicht mehr der Lösungsweg angesichts der Probleme im Nahen Osten. Und wer garantiert uns denn, dass ein nationaler kurdischer Staat nicht ebenso unterdrückerisch und chauvinistisch sein kann, wie zum Beispiel die arabisch-fassistische syrische Staatsform oder der Irak oder auch die Türkei? Also aus diesen ganzen Überlegungen, die sicherlich auch was damit zu tun haben, dass eine kurdische Unabhängigkeit zurzeit von niemandem tatsächlich unterstützt wird. Dort, wo es unter anderen Vorzeichen probiert wurde, wie unlängst im Irak, ist es ja wirklich jämmerlich gescheitert. Also ich glaube, es gibt gar keine unmittelbare Umsetzungsperspektive einer kurdischen Unabhängigkeit, die ja dann den Irak, Iran, die Türkei und Teile Syriens umfassen würde. Also das würde ja die komplette Grenzziehung des Nahen Ostens sprengen. Also dafür, glaube ich, gibt es gar kein Kräfteverhältnis. Aber, und das ist, glaube ich, sehr wichtig, das ist ja nicht nur eine taktische Entscheidung, sondern das ist auch eine politische Idee zu sagen, dass diese alte Form der nationalen Grenzen vielleicht gar nicht mehr eine Zukunftsidee ist. Und da, glaube ich, machen die Kurden und Kurdinnen sozusagen aus ihrer Misere etwas Gutes, dadurch, dass sie auf vier Staaten aufgeteilt sind, sich aber doch bei allen Unterschieden als Kurden und Kurdinnen führen, zu sagen, gut, dann versuchen wir doch dort, wo wir sind und mit denen wir zusammenleben, Formen einer demokratischen Selbstverwaltung, einer gemeinsamen Anerkennungskultur, eines Kurdischseins in einem demokratischen Gemeinwesen mit anderen zu entwickeln. Wir verlassen also diese alte Idee der nationalen Unabhängigkeit und setzen auf eine kommunale Verwaltung. Ich glaube, dass das der Hauptbezugspunkt ist, der in Rojava gegenüber den Ideen von Abdullah Öcalan, dem gefangenen PKK-Führer, aber auch der PKK selber vorherrschen. Die Kurden in Syrien dementieren immer, auch sehr glaubhaft, jede organisationspolitische Zusammenarbeit. Das sagen alle Offiziellen. Gleichwohl muss man natürlich auch wissen, dass wenn man zum Beispiel in Kobane steht, dann sprechen die Leute ja nicht über die Kurden in der Türkei, sondern sie sagen immer, der wohnt links vom Bahngleis, der andere wohnt rechts vom Bahngleis. Bahngleis heißt die Bagdadbahn und die Bagdadbahn ist praktisch die Grenzlinie zwischen Syrien und der Türkei. Also für die Kurden hat das nie eine wirkliche Rolle gespielt in ihrer Bezugnahme aufeinander, dass die einen in der Türkei und die anderen in Syrien sind, weil sie haben immer festgestellt, auf der einen Seite wie auf der anderen Seite der Grenze wird nicht nur dieselbe Sprache gesprochen, sondern ist auch dieselbe Kultur. Ein Unterschied nach all den Jahrzehnten. Aber da hat man sich doch immer als Einheit gefühlt. Und es gibt ja auch sehr viele Kurden aus der Türkei, die nach Kobane gegangen sind, weil das für sie Kurdistan ist. Und es gab sicherlich und gibt auch sicherlich sehr viele Kurden aus Syrien, die bei der PKK waren, weil das für sie auch Teil einer kurdischen Idee ist. Also ich glaube, dass das Bild, was von der PKK gepflegt wird, ich glaube, man sollte es revidieren. Man sollte nicht der Meinung sein, dass es jetzt eine zivile, demokratische Organisation ist. Es gibt sicherlich viele Dinge, die sehr, sehr kritisch zu sehen sind. Aber wenn man sich anschaut, was in den letzten Jahren oder letzten 2 Jahren, 3 Jahren passiert ist, vor allem auch im Irak, Stichwort Shingal und Stichwort auch der Kampf gegen den IS, dann haben PKK-Einheiten mit den nordirakischen, südkurdischen Einheiten der POK gemeinsam die kurdischen Gebiete gegen den islamistischen Terror verteidigt. Und ich glaube, es sollte da eine Neubewertung geben, weil das ja auch nochmal die Frage der Türkei aufruft. Ohne eine politische Lösung wird das Kurdenproblem, wie es immer so schön heißt, immer weitergehen. Das ist doch völlig klar. Und wir wissen aus ähnlichen Konflikten, ob nun in Nordirland oder damals in Südafrika oder in Kolumbien oder auch sogar im Baskenland, dass es ab irgendeinem Punkt, wie immer man bewaffnete Organisationen bewertet, zu politischen Gesprächen kommen muss und dass es dann auch in irgendeiner Form zu einer Übereinkunft und Transformation kommen sollte. Und Erdogan, Sie haben das ja in Ihrer Anmoderation eben und auch in den Fragen schon mal kurz anklingen lassen, hat ja nun in den letzten Jahren sehr massiv die kurdischen Städte in der Türkei zerstört. Es hat einen wirklich harten Krieg gegeben, der selbst für die wirklich an viele Geschichten gewöhnten Kurden und Kurdinnen in der Türkei eine neue Härte hatte. Also die Zerstörung von ganzen Stadtkernen, die Verbrennung von Zivilisten in Kellern wie in Sizre, die Exekution von Leuten auf der Straße, dass eine Armee sich zunehmend islamisiert, dass auf einmal um die Armee herum nicht nur Sondereinheiten auftauchen, sondern bärtige Söldner, die Arabisch reden, dass die türkische Armee nicht mehr Atatürk hochleben lässt, sondern zum Dschihad aufruft und den einzig und alleinigen Gott hochleben lässt. Das sind ja signifikante Veränderungen, die in der Türkei sich zurzeit vollziehen, die viele hier gar nicht so mitkriegen im Westen, also dass auf einmal der NATO-Partner Türkei eine islamistische Armee hatte und nicht mehr eine beinharte, kemalistisch, säkular orientierte Armee. Zugleich wird es Erdogan nicht gelingen, die Kurden vollständig zum Schweigen zu bringen. Das wird nicht mehr klappen. Also die letzten Umfragen in der Türkei, wir haben jetzt ja diesen HDP-Parteitag in Ankara gesehen, da waren immerhin 30.000 Leute. Es gab eine massive Verfolgungswelle im Vorfeld. Die Selahattin Demirtas, Fifi-Jüngste, da alle sind im Gefängnis. Die großen Figuren sind gefangen und trotzdem, nach den Meinungsumfragen, ist die Partei natürlich geschwächt, weil sie kaum noch öffentlich auftreten kann, ohne verfolgt zu werden. Aber sie sind immer noch bei 10%. Also das heißt, das Kurdenproblem wird sich weder militärisch lösen lassen, noch politisch zum Schweigen zu bringen sein. Und es muss dort etwas passieren. Und es kann dann nach Lage der Dinge auch nur passieren, wenn die PKK in irgendeiner Art und Weise in diesen Prozess einbezogen wird. Und darin geht es dann natürlich auch um das Schicksal von Abdullah Öcalan, der jetzt, glaube ich, 19 Jahre sind es, also knapp 20 Jahre auch im Gefängnis ist. Und der, wenn man sich so mal durchliest, wenn er denn was veröffentlichen konnte in den letzten Jahren, und vor ein paar Jahren hat er ja nochmal einen großen Friedensaufruf gemacht, was immer man ihm in der Vergangenheit vorhalten kann oder auch vielleicht auch sollte, in der letzten Zeit hat er immer wieder zum Ausgleich und zu einer politischen Verständigung aufgerufen. Und diejenigen, die das eigentlich verweigert haben, war die türkische Regierung und vor allem Staatspräsident Erdogan, der zwar am Anfang seiner Amtszeit auf die Kurden zugegangen ist, weil er gedacht hat, er könnte sie gegen das alte Establishment nutzen, der aber in den letzten Jahren zunehmend auf eine völlige Auslöschung von einer kurdischen Politik im weitestgehenden Sinne gesetzt hat. Das sieht man ja auch. Also der verfolgt ja nicht nur politische Parteien und vermeintliche Aktivisten und linke Journalisten, sondern Kultureinrichtungen, Staatsbeamte, jetzt unlängst die Mitglieder der türkischen Ärztekammer, weil sie gesagt haben, der Krieg trägt nicht zur öffentlichen Gesundheit bei, was ja natürlich eine Binsenweisheit ist, sind verhaftet worden. Und das wäre so, als würde man hier in Deutschland den Vorsitzenden des Marburger Bundes verhaften. Das sind also ja nicht politische Aktivisten, die da in Mitleidenschaft gezogen wurden, sondern sehr angesehene Vertreter der türkischen Zivilgesellschaft.
Diese Einstellung sollte auch in der Bundesrepublik überprüft werden, die Einstellung zur PKK. Und das ist ja auch mal passiert. Es gab ja mal einen Ansatz, um die Einstufung als Terrororganisation aufzuheben sogar. Es gab eine Initiative im Bundestag, ich glaube vor 2 Jahren oder 3 Jahren. Aber das ist dann durch die Eskalation des Konfliktes zwischen Kurden und der türkischen Regierung, die wahrscheinlich von der türkischen Regierung ja auch provoziert worden ist, dann wieder verschwunden.
Das ist wirklich sehr tragisch und auch wirklich grundfalsch. Wenn man sich die aktuelle Situation anguckt, dann kann man das auch ein bisschen prozesshafter denken. Wir müssen ja jetzt am Ende gar nicht über die PKK diskutieren, sondern es geht jetzt zum Beispiel in der aktuellen Situation. Der NATO-Partner Türkei führt Krieg in Afrin, setzt am Ende möglicherweise sogar chemische Waffen oder Gas ein. Wir wissen das jetzt nicht genau. Auf jeden Fall sind mehr Leopard 2 Panzer im Besitz der Türkei und wahrscheinlich sogar auf syrischem Gebiet, nämlich in Afrin zurzeit unterwegs, als die Bundeswehr noch in ihren Baracken stehen hat, wenn man sich die neuesten Berichte vom Wehrausschuss anguckt. Und es gibt hier überall Demonstrationen. In Europa hat es vor 2-3 Wochen große Demonstrationen gegeben. Überall sind Kurden auf die Straßen gegangen und auch Demokraten und fortschrittliche Gruppen und haben für Afrin und für die Menschen in Afrin und für Frieden in Afrin demonstriert. Und der einzige Ort, wo es tatsächlich wieder Probleme mit der Polizei gab, das war Deutschland und das war in Köln. Und da hat man auch gemerkt, dass die neue Landesregierung in NRW, also jetzt Schwarz-Gelb, FDP, CDU, einen ganz anderen innenpolitischen Kurs fällt als die vorherige Regierung. Es gab immer Auseinandersetzungen um die Fahnen von Mitbildern von Abdullah Öcalan, aber es gab auch immer Demonstrationen in Deutschland und auch gerade in NRW, wo die Fahnen gezeigt werden konnten, wo man sich geeinigt hat, okay, jetzt zeigt jetzt immer nicht so viele und dann ist gut. Also es gab immer einen Ermessensspielraum der Polizei und das ist offensichtlich weg. Und das ist offensichtlich auch ein Wunsch der Türkei. Das kommt ja so ein bisschen durch, jetzt auch im Zuge der Freilassung von Deniz Yücel. Und ich finde, es ist ein Unding, dass YPG-Fahnen, wie immer man jetzt zu Milizen steht, aber doch als Symbol des Kampfes gegen den IS und auch als ein Symbol der kurdischen Selbstverwaltung in Syrien nicht gezeigt werden dürfen, dass Demonstrationen verboten werden und dass es jetzt sozusagen noch nicht mal das Recht der Kurden und Kurdinnen in Deutschland gibt, auf die Straße zu gehen. Und erinnern wir uns an den Kampf um Kobane, YPG-Kuman, also offizielle Frauen sind im Élysée-Palast damals von Hollande empfangen worden, haben im italienischen Parlament gesprochen, aber es gibt eben in Deutschland immer noch diese doch sehr repressive, demokratiefeindliche Haltung den Kurden und Kurdinnen gegenüber. Und das finde ich wirklich nicht hinnehmbar. Und das ist auch wichtig, wenn man sich jetzt überlegt, was man tun kann in dieser Situation, dass man auf der einen Seite dort, wo es Kundgebungen gibt, die unterstützt. Das findet ja auch statt. Also die Kurden und Kurdinnen mit dieser Frage einfach nicht alleine lässt, sondern sagt, das, was in Afrin verteidigt wird, das ist wahrscheinlich am Ende näher am Grundgesetz oder an den Werten des Grundgesetzes als die momentane Verfasstheit der Türkei, wenn man das mal so vergleichen möchte. Das finde ich das eine. Die Linke ruft ja auch immer wieder zu Demonstrationen auf und das zu unterstützen. Das finde ich auch völlig richtig und notwendig. Und das andere ist natürlich, was man auch tun kann. Das sollte man vielleicht auch nicht vergessen. Man kann natürlich auch den Menschen in Afrin mit einer Spende oder einer Unterstützung zur Seite stellen. Also Medico International zum Beispiel hat ja immer in Nordsyrien, waren sie immer aktiv. Wir haben damals Nothilfe in Kobane geleistet. Wir haben eine Blutbank nach Kobane gebracht. Wir haben die verfolgten Jesiden auf dem Shingal unterstützt. Wir haben syrische Flüchtlinge in Rojava unterstützt, die dort Schutz gesucht haben vor den Kämpfen in Zentralsyrien. Und Medico International unterstützt jetzt auch das Krankenhaus in Afrin. Und das ist auch eine Möglichkeit, Beistand zu zeigen. Und ich glaube, dass das gerade das Wichtigste ist, weil wenn wir schon das große Rad der Politik nur begrenzt drehen können und da uns die Kräfte fehlen oder vielleicht auch die Einflussmöglichkeiten, so können wir doch zumindest jetzt den Kurden und Kurdinnen zeigen, dass uns ihr Schicksal und damit auch das Schicksal ihrer Demokratie und vielleicht auch sogar der Demokratie in Syrien, wenn denn dieser Krieg mal enden sollte, nicht egal ist.
Ja, das ist die Haltung der Basis. In der Bundesrepublik gibt es sehr viele Sympathien mittlerweile ja auch für die Kurden, obwohl es immer noch diese andere Diskriminierung als Terrororganisation, PKK-Terrororganisation, Gleichkurden. Diese Gleichung besteht ja auch immer noch. Aber was sollte denn auf der Ebene der Diplomatie, der Bundesregierung geschehen? Wenn wir jetzt zum Beispiel eine neue Bundesregierung bekommen, wie müsste die, sollte sie agieren?
Da finde ich, gibt es ein paar ganz klare Forderungen. Wenn man sich das jetzt im Bundestag anguckt, da sind ja auch die Linke und die Grünen doch sehr nah beieinander. Sogar auch Teile der SPD unterstützen das. Wenn man auch die Afrin-Debatte sich im Bundestag angeguckt hat, gab es ja auch bemerkenswerterweise CDU-Parlamentarier, die von einem völkerrechtswidrigen Angriffskrieg gesprochen haben. Also das, was geschehen muss, ist eine sofortige Einstellung aller Waffenhilfen. Die darf nicht wieder aufgenommen werden. Die Geheimdienstkooperation, die auch dazu führt, dass hier in Deutschland Kurden und Kurdinnen verfolgt werden, auch und auch ja, das dort unterlassen werden. Es muss wirklich einen massiven Druck auf die Türkei geben. Die Bundeswehr sollte meiner Meinung nach unter diesen Voraussetzungen einmal, was die Innenpolitik Türkei-Länder angeht, also das, den Level an Repression, den dieses Land mittlerweile erfasst hat, aber nicht zuletzt auch aufgrund des Krieges in Afrin. Die Bundeswehr sollte abgezogen werden und es sollte seitens der NATO, das ist immerhin einer der ältesten NATO-Partner, einen massiven Druck auf die Türkei geben, dass es eine sofortige Unterbrechung dieser Kämpfe gibt, dass es einen Rückzug aus Afrin gibt und dass es zugleich, und das hängt ja dann damit zusammen, das ist natürlich eine größere Perspektive, auch eine wirkliche politische Initiative zum Ende des Krieges in Syrien gibt. Weil das darf man ja nicht vergessen, wir reden jetzt über Afrin und das ist auch sehr wichtig, dass wir das tun, aus den Gründen, über die wir jetzt gerade auch gesprochen haben die ganze Zeit. Aber der Krieg in Syrien geht ja weiter. In Idlib wird tagtäglich bombardiert, im Osten von Damaskus, in der Ghouta wird bombardiert, dort bombardieren syrische und russische Kampfbomber. Also der Krieg läuft ja auch in Zentralsyrien weiter und auch wenn man vielleicht als progressiver oder linker Mensch mit den jeweiligen Rebellengruppen in Syrien da aus guten Gründen weniger Sympathie hat, kann es doch nicht sein, dass Zivilisten sterben, dass Wohnblocks bombardiert werden, dass Krankenhäuser in Schutt und Asche gelegt werden. Also das ist eine Kriegsführung, die von keiner Seite akzeptabel ist und die man wirklich grundsätzlich verurteilen muss. Und deswegen glaube ich, das Erste, was jetzt passieren muss, ist wirklich einen massiven Druck auf die Türkei auszuüben. Es ist wunderbar, dass Deniz Yücel frei ist. Alle Journalisten der Türkei müssen freikommen. Die Meinungsfreiheit muss wiederhergestellt werden. Aber dieser Krieg muss auch beendet werden, weil er tatsächlich den Charakter einer ethnischen Säuberung in Syrien, in Afrin annimmt. Das ist in keiner Weise hinnehmbar. Stichwort die ehemaligen Jugoslawienkriege, da haben wir diese Auseinandersetzung geführt. Also die Bundesregierung kann sich jetzt nicht zurückgehen und sagen, wir haben wieder bessere Zeiten, wie das Sigmar Gabriel angedeutet hat, sondern eigentlich muss sie erst jetzt richtig die Daumenschrauben ansetzen und sagen, das, was da in Syrien passiert, ist nicht akzeptabel. Das, was in der Türkei passiert, ist nicht akzeptabel. Präsident Erdogan ist ein Gewaltherrscher und solange in dem Maße die Mindeststandards der Menschenrechte, der Demokratie und Freiheitsrechte außer Kraft gesetzt werden, kann es keine Zusammenarbeit und keine Kooperation geben, sondern muss es eher viel, viel mehr Druck geben.
Ja, vielen Dank. Ich glaube, das wäre eine realistische Perspektive, hoffen wir, auf die Politik. Die internationale Politik, vielleicht zum Schluss nochmal USA, die ihre Truppen ja immer noch nicht abgezogen haben und vielleicht auch nicht abziehen werden. Erdogan droht mit einer osmanischen Ohrfeige, falls sie das nicht tun. Wie wäre das einzuschätzen?
Ja, Erdogan droht mit einer osmanischen Ohrfeige. Staatspräsident Erdogan ist ein sehr großer Freund von großen Worten und er fabuliert auch sehr. Man kann im syrischen Geschehen nichts ausschließen nach all den Jahren, was da jetzt passiert ist. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Türkei einen offenen Kriegseinsatz gegen die USA wagt. Dafür ist dann doch der zunehmend imperial auftretende Staatspräsident Erdogan noch nicht ganz stark genug. Ich glaube, dass die USA dort bleiben werden. Das, was von den Gesprächen des US-Außenministers Tillerson mit Erdogan, aber auch mit seinem türkischen Kollegen jetzt im Zuge der letzten Tage deutlich geworden ist, waren zwei Dinge. Zum einen haben sie sehr, sehr lange miteinander geredet, offensichtlich über 3 Stunden. Das war sehr auffällig und danach gab es keine Pressekonferenz. Also es gab nur dann später ein relativ nichtssagendes Kommuniqué. Das heißt, ich glaube, dass es dort eine wirklich manifeste Meinungsverschiedenheit gibt und dass diese Krise zwischen den türkischen Interessen und den US-amerikanischen Interessen nicht beigelegt ist. Die Türkei hat sehr klar gesagt, dass sie möchte, dass die kurdischen Kräfte und die YPG östlich des Euphrats zurückgezogen werden. Das heißt, die Stadt Manbij, um die es da geht, kann sich jeder auf der Karte anschauen, der da jetzt das nicht so sich vorstellen kann. Am Telefon ist es ein bisschen schwer zu erklären. Soll geräumt werden. Die Region Afrin möchte die Türkei selbst erledigen. Und dann gibt es sozusagen noch das Gebiet auf der anderen Seite. Das türkische Ziel ist ganz klar. Man möchte diese kurdische Selbstverwaltung auf der anderen Seite der Grenze zerstören. Das soll aufhören, weil das strahlt auch auf die Türkei aus. Da werden die Kurden in der Türkei immer sagen, also wenn das da auf der anderen Seite geht, warum geht das eigentlich bei uns? Das ist eigentlich auch für uns ein Ansporn, solche Formen von Selbstverwaltung und Dezentralisierung möglicherweise auch in der Türkei zu versuchen. Also insoweit ist das tatsächlich eine Gefahr für Erdogan. Und zwar nicht im terroristischen Sinne, sondern im demokratiepolitischen Sinne. Und die Amerikaner haben relativ klar gesagt, dass sie dort bleiben werden. Und solange der IS nicht besiegt ist und vollständig besiegt ist, werden sie sich von dort nicht zurückziehen. Und die Kurden versuchen natürlich in dieser unklaren Situation für sich die beste Situation zu halten. Also ich glaube, wenn man mit Kurden und Kurden aus der Region redet, dann haben sie eine sehr realistische Einschätzung, was die Amerikaner angeht und sagen, ja, die Amerikaner sind jetzt politisch eigentlich nicht unsere Freunde und sie verfolgen auch eigentlich andere Interessen, aber es gibt jetzt gerade ein gemeinsames Interesse, nämlich der Kampf gegen den IS, und solange dieses gemeinsame Interesse besteht und solange uns das auch nützt und uns das auch schützt vor der Türkei oder zumindest besser stellt, machen wir das, weil man muss das ja auch wissen. Wir sehen ja jetzt immer, wer das verfolgt, diese Bilder aus Afrin. Die türkische Armee hat große Probleme, dort voranzukommen. Also auch die Geländegewinne sind nach knapp 4 Wochen nicht so richtig groß. Das liegt auch an der Gegend. Die ist waldig, die ist bergig. Das ist kein einfaches Gebiet, um Krieg zu führen, während die kurdischen Gebiete östlich des Euphrat sind sehr flach, haben kaum Wälder, es ist einfach flaches Land und Felder und Städte und Dörfer. Also wenn dort die türkische Armee entscheiden würde, einzumarschieren, dann wären wahrscheinlich die Geländegewinne viel, viel höher. Deswegen glaube ich, werden die Kurden, solange es irgendwie auch geht, versuchen, diese Situation an der Grenze für sich zu nutzen. Sie brauchen politischen Schutz, sie brauchen Anerkennung und sie brauchen das in Afrin, was sie zurzeit in Jizire, also östlich des Euphrats, haben, nämlich de facto eine Garantie, dass es keine Luftangriffe gibt. Und das ist vielleicht das Letzte, was ich nochmal sagen möchte. Was wirklich wichtig ist, ist, dass die Luftangriffe der Türkei in Afrin aufhören, weil das ist etwas, gegen was sich die Leute nicht wehren können. Also vor wenigen Tagen hat es die ersten Luftschläge auf die Stadt Afrin gegeben, wo auch, glaube ich, 5 oder 6 Leute ums Leben gekommen sind, die Granaten sind in der Nähe des Zentralkrankenhauses eingeschlagen. Also da gibt es keine Möglichkeiten, sich zu schützen. Und das ist etwas, was natürlich auch Angst und Schrecken verbreiten soll. Und ich glaube, auch das ist etwas, was ein Ziel dieser türkischen Kriegsführung ist und auch dieser ganzen Rhetorik, die am Freitag, jetzt gestern, haben die in den zentralen Moscheen, wurde zum Dschihad gegen die Kurden aufgerufen in der Türkei. Also das ist da irgendwie als unvorstellbar auf einer bestimmten Ebene. Also was für ein Grad der Fanatisierung und Aufpeitschung das hat. Es geht natürlich auch darum, Angst zu verbreiten, weil wenn man diese Gebiete, kurdischen Gebiete vielleicht nicht erobern kann, dann kann man doch eine Situation der permanenten Unsicherheit schaffen. Und eine permanente Unsicherheit im Sinne von, gibt es Krieg, gibt es nicht Krieg, gibt es Übergriffe von islamistischen Banden, gibt es keine, die erzeugt natürlich auch eine Zukunftsangst. Und das führt dazu, dass immer mehr Leute aus diesen Regionen abwandern. Und das sieht man in Kamischli zum Beispiel, hat es vor ein paar Jahren ganz massive Anschläge des IS, besonders auf die christlichen Viertel, gegeben. Da gibt es eine große christliche Population und sehr viele sind gegangen. Und wenn immer mehr Menschen gehen, dann wird eben auch dieses demokratiepolitische Experiment oder diese Idee Rojava, über die wir gesprochen haben, auch von innen ausgehöhlt. Dann werden die Leute zermürbt und dann überlegt man sich, wo man seine Kinder großziehen möchte. Und das ist natürlich etwas, auf was die Türkei Partei auch setzt. Und die Amerikaner zumindest sind da. Und dass sie zurzeit da sind, ist, was immer die Amerikaner sonst in den letzten Jahrzehnten für Unheil im Nahen Osten eingerichtet haben. Stichwort Irakkrieg, auch ihre sehr dubiose Rolle in Syrien ansonsten, was die Unterstützung von syrischen bewaffneten Gruppen anging am Anfang des syrischen Aufstandes. Jetzt in der aktuellen Situation muss man doch anerkennen, dass ihre Anwesenheit zumindest der kurdischen Idee nicht schadet, sondern wahrscheinlich eher nützt.
Ja, Martin Glasenapp, vielen Dank für das Gespräch.